Hallo, Tonspurwissen ist hier und ich bin auch wieder da. Ursula Weidenfeld ist mein Name. Herzlich willkommen.
Also ganz grundsätzlich ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass diese Rezeptorstrukturen, die wir einsetzen, sehr dem Bauplan der normalen Antigenrezeptorstrukturen, die das Immunsystem selbst benutzt, auch ähneln. Also die müssen sehr, sehr ähnlich aufgebaut sein und da wird darauf geachtet, damit es eben nicht zu Abstoßungsreaktionen gegen diese neuen Strukturen kommt.
Wann wird der Krebs besiegt? Fragen wir einen Experten, fragen wir Philipp Beckhofe.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Ja, danke schön für die vielen Kommentare und Mails in diesem Sommer. Ich verspreche, dass wir das alles abarbeiten werden und dass wir immer wieder ein Thema dabei haben werden, das Sie und euch besonders interessiert. Wenn es also weitere Anregungen oder Fragen gibt, wir freuen uns total. Schickt die uns einfach unter tonspur@rheinische-post.de oder gebt uns halt einfach 5 Sterne, das geht auch. Wir haben ja hier vor einem Jahr schon mal in der Tonspur über Immuntherapien bei Krebs gesprochen. Und damals haben wir überlegt, uns vielleicht in 5 Jahren wieder zu verabreden, weil es bis dahin so große Fortschritte geben würde, dass sich das lohnt. Jetzt ist es viel schneller gegangen. Es gibt riesengroße Fortschritte. Und ich bin sehr froh, dass Philipp Beckhofe vom Leibniz-Institut für Immuntherapie in Regensburg wieder Zeit für uns hat. Hallo, Herr Beckhofe.
Grüß Gott, Frau Weidenfeld.
Herr Beckhofer, wir haben uns vor ungefähr einem Jahr schon mal über Immuntherapie bei Krebserkrankungen unterhalten. Und damals waren gerade so die ersten Therapien gegen fluide Tumoren zugelassen, also vor allem gegen Leukämie und gegen Lymphtumoren. Seit ein paar Tagen gibt es jetzt auch die ersten in den USA zugelassenen Therapien gegen solide Tumoren. Was hat sich denn in der Zwischenzeit alles getan, dass wir jetzt schon wieder über neue Revolutionen in der Immuntherapie sprechen können?
Ja, also zunächst mal ist es jetzt tatsächlich so, dass nach einer ganzen Zeit von einigen Jahren ein Durchbruch wieder möglich scheint. Es war ja so, dass wir lange Zeit gesehen haben, dass diese Zelltherapien, Immunzelltherapien ganz gut wirken bei Leukämien, bei Lymphomen, also Zellen, die selbst aus dem Immunsystem hervorgegangen sind, aber bei soliden Tumoren, das heißt Krebs, wie Lungenkrebs oder auch Knochenkrebs, nicht gut funktioniert. Und das hat damit zu tun, dass solche soliden Tumoren eine ausgesprochen immunfeindliche Mikroumgebung aufbauen können, in denen Immunzellen nicht gut wirksam sind, nicht gut aktiv sind, nicht gut überleben können und auch in der Minderzahl sind gegenüber den vielen Tumorzellen in einem solchen Tumorverband. Und dadurch war es bisher schwierig, solche Tumoren auch tatsächlich mit Immunzellen zu behandeln. Jetzt sehen wir zum ersten Mal eigentlich die ersten Studien, die zeigen, dass das doch funktionieren kann. Und ein Grund dafür ist die große Zahl der verschiedenen klinischen Ansätze und Studien, die in den letzten Jahren versucht wurden. Es ist einfach sehr, sehr viel passiert. Es sind sehr viele verschiedene Modalitäten ausprobiert worden. Und irgendwann ist es dann eben mal so, dass man eine dabei hat, die dann funktioniert. Daraus lernen dann wieder die anderen Ärzte und Forscher, wie man vielleicht so eine Therapie verändern kann, dass sie besser wirksam ist. Und so rollt das dann langsam aus. Man lernt immer mehr von jedem Erfolg, auch aus dem Misserfolg natürlich. Und dann kommt es zu einem Punkt, wo dann mehr und mehr Wirksamkeit auch für so schwierig zu behandelnde Krebsarten wie aktuell dann sich durchsetzen kann. Und ich glaube, an der Schwelle sind wir jetzt angekommen. Noch sind es Einzelfälle, wo man sieht, es ist wirksam. Aber es sind eben jetzt nachprüfbare Wirksamkeiten in solchen schwierigen Krebsfällen inzwischen da. Und wir sind sehr optimistisch, dass sich das in der Zukunft auch auf weitere Krebsarten dann ausrollen lässt.
Kann man nochmal oder können Sie nochmal erklären, was Sie da eigentlich machen? Also es geht ja im Kern darum, dass man die körpereigenen Abwehrzellen, also die T-Zellen, sind Teil der weißen Blutkörperchen, dass man die genmanipuliert und dann praktisch gegen Krebszellen einsetzt. Was passiert da? Wie macht man das? Und wie erfolgreich ist man damit?
Ja, also das Geheimnis ist, dass man Immunzellen ist eine besondere Sorte. Das sind die T-Lymphozyten. Die besitzen also die Fähigkeit, andere Zellen zu zerstören. Die stattet man genetisch mit einer Rezeptorstruktur aus. Das heißt, mit einer Art Schlüssel, mit dem sie Tumorzellen erkennen können. Und da gibt es eben eine besondere Art von Rezeptorstruktur. Das ist der K, der Chimäre-Antigen-Rezeptor, mit dem man bisher sehr erfolgreich zum Beispiel Lymphome und Leukämien behandeln konnte. Und jetzt kommt noch eine zweite Form dazu. Das ist der sogenannte T-Zell-Rezeptor. Das ist im Prinzip die Rezeptorstruktur, die eine T-Zelle selber benutzt, ein T-Lymphozyt normal benutzt. Da sucht man die heraus, die einen Tumor besonders gut erkennen können und überträgt sie dann auf ganz, ganz viele Zellen des Patienten, also T-Lymphozyten des Patienten, sodass die jetzt alle, also in einer großen, großen Zahl, den richtigen Rezeptor für den Tumor haben. Und damit kann man in einer großen Welle jetzt sehr, sehr viele zytotoxische Immunzellen gegen den Tumor des Patienten leiten. Also das ist das, was wir machen. Wir haben einerseits die CARs und wir haben andererseits die T-Zell-Rezeptoren. Und diese T-Zell-Rezeptoren sind das, was in der soliden Onkologie im Moment die ersten Durchbrüche gebracht hat.
Das heißt, habe ich das richtig verstanden, dass Sie die T-Zellen an der Oberfläche sozusagen mit erkennungsdienstlichen Fähigkeiten ausstatten, damit sie Krebszellen erkennen, die sie vorher nicht erkannt haben und deshalb eben auch nicht bekämpft haben?
Genau, normalerweise erkennen ja Immunzellen, also T-Lymphozyten, Strukturen, die nicht im Körper selbst vorkommen, also zum Beispiel aus von Bakterien oder von Viren. Und wir müssen sie dazu bringen, dass sie eben einen Teil der körpereigenen Struktur, nämlich des Tumors, der aus dem Körper hervorgegangen ist, erkennen können. Dafür gibt es Erkennungsmerkmale auf dem Tumor. Aber wir müssen jetzt Rezeptoren einsetzen, Erkennungsstrukturen, die da besonders gut binden können, und die müssen wir eben von außen in diese Zellen reinbringen. Das machen wir genetisch, also sie bekommen einen neuen Teil, eine neue Erbsubstanz, sodass alle Zellen, die wir so verändern und auch deren Tochterzellen, für immer diesen neuen Rezeptor für den Tumor haben, sodass solche Zellen, die dann auch zum Teil lebenslang in den Patienten verbleiben, dafür sorgen können, dass der Tumor dauerhaft abgestoßen wird und auch nicht mehr wiederkommen kann.
Und das machen Sie für jeden Patienten, jede Patientin individuell?
Ja, wir machen das außerhalb des Patienten. Das heißt, wir nehmen dem Patienten seine Immunzellen aus dem Blut heraus. Die kommen in eine Petrischale bzw. in Kulturflaschen. In diese Kulturflaschen geben wir dann die neue Erbsubstanz hinein, und zwar in Form von, die werden verpackt in kleine Viruspartikel, die dann in die Immunzellen aufgenommen werden und dort diese Erbsubstanz übertragen an den Zellkern und in die Erbsubstanz der Immunzellen integrieren. Und diese Immunzellen haben dann gewissermaßen die Erbinformation für diese Erkennungsstruktur des Tumors für immer integriert. Wir vermehren die dann im Reagenzglas, bis wir genug von diesen T-Lymphozyten haben, die genetisch verändert sind, und die geben wir dann als Behandlung, als Infusion den Patienten zurück.
Also Sie, wenn wir mal uns eine Patientin vorstellen, die eine Krebserkrankung hat, der wird zuerst Blut abgenommen, oder macht man da eine Blutwäsche und nimmt praktisch alle T-Zellen, die man finden kann, also praktisch alles an weißen Blutkörperchen, was T-Zelle heißt, weg und macht es und verändert es? Also macht man,
ja, man
alle
nimmt
oder
nimmt man? Blutwäsche ist etwas übertrieben, aber man nimmt tatsächlich es ist so ein bisschen wie eine Blutspende, kann man sich das vorstellen, nimmt man sehr, sehr viele Blutzellen aus dem Patientenblut heraus. Es wird dann zentrifugiert und das Blut kommt zurück und die weißen Blutkörperchen werden dann angereichert in einem Beutel, den man sammelt, bis man genug davon hat. Das dauert eine halbe Stunde, Stunde etwa, diese Prozedur. Und dieser Beutel, der wird dann genommen und da sind dann die Immunzellen drin, mit denen wir weiterarbeiten.
Und dann nehmen Sie diese Immunzellen und gehen da wieder ins Labor und schleusen in diese Immunzellen diesen Antigenrezeptor ein. Wo kommt der denn her?
Ja, der kommt, das sind Rezeptorstrukturen, die wir im Rahmen unserer wissenschaftlichen Arbeiten über die letzten Jahre, teilweise Jahrzehnte, identifiziert haben, von denen wir wissen, dass sie eben Tumorzellen bestimmter Art sehr gut erkennen können, die möglichst keine oder nur zum geringen Maße körpereigene Strukturen erkennen können. Das ist eben sehr ausgedehnte Forschungsarbeit der letzten Dekaden, die dahinter steht, sodass man jetzt Antigenrezeptoren identifiziert hat, von denen wir glauben, dass sie gut geeignet sind, um solche, um eine solche Tumorantwort herbeizuführen und eine Tumorbehandlung zu ermöglichen. Es werden immer noch weiter neue Strukturen identifiziert und auch neue Rezeptoren generiert und entwickelt. Und man testet die natürlich auch aus. Aber wir haben mittlerweile ein ganzes Portfolio an solchen Erkennungsstrukturen, die wir in solche Immunzellen einbringen können.
Und wer stellt solche Zellen her? Machen Sie das? Machen das Unternehmen? Machen das Labore? Wer macht das?
Ja, beides. Also es gibt für die ersten zugelassenen Zelltherapeutika sind es häufig Unternehmen, die das herstellen. Für die klinischen Studien, also die experimentellen Ansätze, wo man ausprobiert, ob solche neu entwickelten Immuntherapien schon wirksam sind, sind es häufig Reinraumlabore in den Kliniken oder in den Forschungsinstitutionen, in denen das dann hergestellt wird und dann eben eingesetzt wird am Patienten. An irgendeinem Punkt in dieser Entwicklungskette gibt es dann in der Regel eine Übertragung dieser Herstellungsprozesse auf eine Firma, die das Ganze dann im größeren Maßstab weiterführt und dann eben auch den Patienten in der Breite zugänglich machen kann. Dafür sind natürlich Forschungslabore in der Regel nicht ausgerüstet. Bei uns gibt es ein solches Reinraumlabor, wo wir eben Zellen herstellen können für kleine klinische Studien, in denen wir austesten können, ob eine mögliche Wirksamkeit, ob eine Sicherheit dieser neuen Therapeutika besteht und ob es sich dann eben lohnt, das Ganze weiter zu entwickeln.
Wie viel von diesen veränderten T-Zellen braucht man denn, damit im Patienten was stattfindet, wenn man sie wieder zurückgibt?
Das ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich wissen wir, dass hochwirksame T-Lymphozyten schon in sehr geringen Zahlen wirksam sein können. Bisher sind aber die klinischen Anwendungen so geartet, dass wir hunderte Millionen solcher genetisch veränderten T-Zellen dem Patienten geben und in der Regel dann eben auch sehr viele brauchen, damit sie wirklich wirksam sind. Grundsätzlich wissen wir aber, dass T-Lymphozyten auch in geringen Zahlen sehr wirksam sein können. Das heißt, wir sehen hier, dass die Wirksamkeit, die Effizienz dieser Zellen, die wir einsetzen, noch nicht sehr, sehr gut ist. Und wir müssen noch besser lernen, was es benötigt, damit diese Zellen noch besser funktionieren, noch wirksamer sind und bei wirklich auch dem Großteil der Patienten dann ihre Arbeit gut erfüllen können.
Jetzt haben wir die Patientin, wir haben ihr das Blut entnommen, wir haben die T-Zellen identifiziert, wir haben sie auch gentechnisch verändert. Jetzt haben wir das Material, um das wieder zurückzugeben. Was macht man da? Eine Infusion oder eine Spritze? Wie passiert das? Wie lange dauert das? Tut es weh?
Ja, das ist eine Infusion mit einem kleinen Beutel, in dem diese Immunzellen angereichert sind. Das tut nicht weh. Das ist einfach, das läuft sozusagen wie eine Flüssigkeitsinfusion über die Vene in den Patienten. Das ist nicht mit Schmerzen verbunden. Das dauert einige Minuten, Viertelstunde vielleicht. Dann ist das in der Regel abgeschlossen. Und dann geht es aber natürlich um die Frage, welche sonstigen Nebenwirkungen hat eine solche Behandlung? Und abhängig von der Aktivierung dieser Zellen im Patienten kann es natürlich schon dazu führen, dass diese Immunreaktion unter Umständen eben auch Nebenwirkungen hat, wie Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen. Da gibt es eine ganze Reihe von potenziellen Nebenwirkungen, die dann einige Stunden später eintreten können, aber nicht müssen.
Was machen denn die neuen T-Zellen, außer dass sie manchmal Schüttelfrost machen? Was machen die im Körper des Patienten,
der Patientin? Also die sind ja dann im Blut, verteilen sich, wandern sozusagen durch den ganzen Körper. Die besitzen die Fähigkeit, besonders an Stellen einzuwandern, wo eine Entzündungsreaktion stattfindet. Das ist häufig in Tumoren auch der Fall. Grundsätzlich aber sind sie in der Lage, den gesamten Körper zu durchdringen und dort, wo die Erkennungsstruktur, die sie haben, an eine Tumorzelle andockt, werden sie aktiviert. Das heißt, diese Erkennungsstruktur ist gleichzeitig auch eine Aktivierungsstruktur. Das heißt, sie aktiviert die zytotoxischen Fähigkeiten, also die zerstörenden Fähigkeiten der Immunzellen, sodass die dann an der Stelle, wo sie aktiviert wurden, über diesen Erkennungsrezeptor dann Gifte in die Zielzelle einschleusen und diese Gifte zerstören dann die Tumorzelle. Und das wirkt eben, wenn die T-Zelle gut aktiviert ist, sehr, sehr effizient.
Und wie muss man sich diese Reaktion vorstellen? Ist es wie bei einer Grippe? Also wenn das Immunsystem ordentlich arbeitet, dann hat man Fieber und tut einem alles weh. Ist es da auch so?
Das kann so sein. Also das kommt ein bisschen darauf an, wie umfassend diese Immunzellen aktiv sind. Also wenn es wenig Tumor gibt, wenn wenige davon im Tumor aktiviert sind, dann merkt das der Patient nicht. Trotzdem wird der Tumor kleiner und kann auch dann verschwinden. Wenn gleichzeitig im Organismus sehr, sehr viele dieser transferierten Immunzellen aktiviert werden, dann schütten sie Botenstoffe aus. Diese Botenstoffe, die führen dann sozusagen in einer zweiten, in einer indirekten Reaktion dann eben zu diesen Entzündungssymptomen. Und das kann eben dann den Schüttelfrost, das Fieber, auch die Schmerzen, Kopfschmerzen verursachen. Wenn das so kommt, gibt es aber sehr gute Behandlungsmöglichkeiten. Man kann diese Botenstoffe blockieren und neutralisieren mit Medikamenten, sodass das heutzutage klinisch sehr, sehr gut behandelbar ist und in der Regel auch nach kurzer Zeit dann unter der Behandlung abklingt und dann auch vorbei ist.
Woher weiß der Körper denn eigentlich, dass diese neuen T-Zellen die richtigen sind? Also warum bekämpft er die nicht auch? Die sind ja anders als die, die er eigentlich hat.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also ganz grundsätzlich ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass diese Rezeptorstrukturen, die wir einsetzen, sehr dem Bauplan der normalen Antigenrezeptorstrukturen, die das Immunsystem selbst benutzt, auch ähneln. Also die müssen sehr, sehr ähnlich aufgebaut sein. Und da wird darauf geachtet, damit es eben nicht zu Abstoßungsreaktionen gegen diese neuen Strukturen kommt. Und was dann unterschiedlich ist, das sind nur variable Regionen gewissermaßen, die wirklich nur für die Erkennung des Tumors zuständig sind. Und die sind in der Regel nicht immunogen. Das heißt, die sagen wir mal, lösen keine Immunreaktion auf, weil das eine Fähigkeit ist, die das Immunsystem sowieso mitbringt. Das bildet ja permanent Antigenrezeptorstrukturen, die auch unterschiedlich aufgebaut sind und eben nicht zu einer Abstoßungsreaktion führen. Das heißt, wir können das mittlerweile so machen, dass der Körper das nicht als fremd erkennt.
Das ist ja dann so, also der Körper ist ja ohnehin wird ja sowieso mit den eigenen Zellen behandelt, die eigenen Zellen werden verändert. Bleiben denn diese veränderten Zellen, also diese gentechnisch veränderten Zellen, bleiben die für immer im Menschen? Ist es dann das, was er auch vererben oder sie auch vererben würde, wenn sie ein Kind bekommen würde?
Also in der allermeisten Regel ist es ja so, dass diese Immunzellen doch nach einer gewissen Zeit, wenn auch der Tumor zum Beispiel abgestoßen ist, aus dem Körper verschwinden. Die werden wahrscheinlich in den meisten Fällen soweit noch nicht lebenslang vorhanden bleiben. Allerdings wissen wir das noch nicht genau und wir glauben, dass die langfristige Wirksamkeit auch damit zu tun hat, wie lange solche Zellen in kleinen Zahlen im Immunsystem des Patienten vorhanden bleiben. Denn die können natürlich jederzeit dann wieder genutzt werden, um ein Rezidiv zum Beispiel zu behandeln. Das heißt, grundsätzlich wollen wir, dass diese Zellen in der Regel langfristig im Patienten verbleiben und ihn langfristig schützen. Aber diese Zellen sind ja nicht Keimzellen. Das heißt, die veränderte Erbsubstanz in diesen Zellen hat nichts zu tun mit den Fortpflanzungsorganen und mit den Keimzellen, in denen dann die Vererbung stattfindet, wenn Kinder geboren werden. Das heißt, diese Substanzen werden nicht vererbt und werden auch nicht in das Genom, also in die Erbsubstanz des gesamten Körpers integriert, sondern sind nur in diesen speziellen Immunzellen vorhanden.
Warum bleiben denn nicht diese KT-Zellen, also die veränderten Zellen, warum bleiben die nicht so wirksam? Sie haben einmal gesagt, der Körper Man muss es eben nicht mehr pflegen, wenn die Krankheit weg ist. Aber man könnte ja die anderen T-Zellen, die bleiben ja mehr oder weniger so, wie sie sind, bis sie anders herausgefordert sind.
Ja, also der Tumore wachsen letztlich, weil das Immunsystem sie nicht abstoßen kann, das normale Immunsystem. Das ist letztlich der Grund. Und bis sie wirklich als Tumor wachsen können, haben sie Wege gefunden, um das Immunsystem zu schwächen oder abzuschalten oder sogar so zu verändern, dass sie vom Immunsystem gefördert werden. Das heißt, ein etablierter Tumor besitzt ein Mikromilieu, in dem Immunzellen, also solche zytotoxischen T-Zellen, nicht gut überleben können, in denen sie nicht gut aktiviert werden können und in dem sie möglicherweise sogar, wenn sie aktiviert werden, nicht gut ihre Effektorfunktionen, also ihre zytotoxischen Funktionen ausüben können. Und all das zusammen, das sind sehr, sehr viele Mechanismen, die hier möglich sind, wie der Tumor dem Immunsystem begegnen kann, die sind häufig in vielen Ebenen gleichzeitig in solchen Tumoren vorhanden. Und das macht es für Immunzellen sehr, sehr schwer, gewissermaßen diese Tumore in Schach zu halten. Und wenn wir unsere Immunzellen jetzt applizieren, dann passiert das natürlich bis zum Wissen gerade auch den Immunzellen, die wir für die Therapie benutzen. Das ist unter anderem ein Grund, warum wir so viele davon brauchen, damit die nach und nach dann eben doch ihre Wirksamkeit entfalten können und dieses immunsuppressive Mikromilieu so verändern oder ausschalten, dass der Tumor dann am Ende an den Punkt kommt, wo er abgestoßen werden kann.
In Deutschland erkranken ja jedes Jahr ungefähr 500.000 Menschen an irgendeiner Krebserkrankung. Wie viele können dann mit dieser Immunzelltherapie geheilt werden, adressiert werden?
Also da muss man sehr vorsichtig sein mit den Prognosen. Also was wir schon erleben, ist, dass mit sehr, sehr hohem Forschungs- und Entwicklungsaufwand, in den natürlich auch Firmen sehr, sehr, sehr viele Gelder investieren, immer wieder Durchbrüche bei einzelnen Tumorerkrankungsarten auftreten, die dann, und das muss man auch dazu sagen, unterm Strich einer größeren Patientengruppe einen Überlebensvorteil bieten. Das heißt aber nicht, dass wenn eine solche Zulassung für eine Therapie erfolgt, dass dann alle Patienten mit dieser Tumorart geheilt werden. Es kann auch sein, dass die Tumore dann zurückgedrängt werden, dass es länger dauert, bis es zu einem Rezidiv kommt, dass die Heilungsrate vielleicht nur gering ist, aber trotzdem deutlich besser ist als das, was es vorher gab. Das heißt, wir bewegen uns in kleinen Schritten voran und wir befinden uns jetzt an der Schwelle, wo wir solche soliden Tumore zum ersten Mal tatsächlich relevant behandeln können. Aber hier auch gilt auch, bisher nur einzelne Tumorarten, bestimmte Tumorstadien und auch hier nicht so, dass jeder Patient mit diesem Stadium und diesem Tumor geheilt wird, sondern zunächst mal, dass wir eine Chance haben, dass es zu einer Tumorabstoßung beim Patienten kommt. Aber nur bei einem Teil dieser Patienten funktioniert das auch wirklich. Und von dem wiederum ist es ein Teil der Patienten, die langfristig davon profitieren. Das heißt, es sind kleine Schritte. Es ist noch zu früh zu sagen, man kann demnächst einen großen Teil dieser Patienten, die jetzt neu an Tumoren erkranken, tatsächlich heilen. Wenn wir uns aber die Entwicklung anschauen, dann besteht doch die Hoffnung, dass sich dieser Trend fortsetzt und dass wir über die nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte, immer mehr dieser schwer behandelbaren Tumoren mithilfe der Immuntherapie in den Griff bekommen können. Wie schnell das geht, kann man schwer sagen. Und da sollte man auch vorsichtig sein mit Prognosen.
Weiß man denn was, warum manche Patienten nicht profitieren?
Auch das ist nicht ganz einfach zu sagen. Wir wissen, dass jeder Tumor ein Individuum ist, genauso wie der Patient, den man behandelt. Jeder Tumor besitzt unterschiedlich zusammengesetzte Immunresistenzmechanismen. Die können auch unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Jeder Tumor besitzt auch unterschiedliche Erkennungsstrukturen. Und man muss für einen Patienten zunächst mal die richtige Erkennungsstruktur nutzen, die wirklich relevant ist für diesen Tumor, dann müssen die Immunresistenzmechanismen bei dem Tumor eben doch so sein, dass die Immunzellen, die man gibt, sie überwinden können. Und das kann man eben bisher nicht richtig vorhersagen. Das ist schwer zu identifizieren. Und manchmal ist es auch so, dass die Tumore, wenn sie zunächst mal gut abgestoßen wurden, sich selbst verändern. Das heißt, die durchlaufen natürlich auch Veränderungsprozesse und die können sich eventuell an diese neue Immunantwort auch anpassen und so sich verändern, dass sie nicht mehr erkannt werden können vom Immunsystem. Das heißt, wir haben dann so einen Wettlauf zwischen den Immunzellen und den Tumorzellen und manchmal geht es eben zugunsten des Tumors aus und nicht immer gelingt es, dass die Immunzellen das auch tatsächlich schaffen, den Tumor komplett abzustoßen. Also das ist die Situation. Es ist ein sehr komplexes Wechselspiel und wir müssen besser verstehen, warum in Einzelfällen, in Individuen es eben schwierig ist. Und das ist die individualisierte Immunmedizin, an der wir arbeiten, um sowas besser vorhersagen zu können.
Das wird ja, oder diese Technologie, die Sie haben, die wird ja nicht nur in Krebserkrankungen, im Krebsforschungsbereich getestet und weiterentwickelt, wie da, wo Sie tätig sind, sondern man kann sich doch auch vorstellen, dass man Autoimmunkrankheiten mit sowas auch bekämpfen kann. Gibt es da schon Fortschritte? Macht man das schon?
Ja, da gab es in den vergangenen Jahrzehnten gab es intensive Arbeiten mit dem Einsatz von immunsuppressiven Immunzellen. Also es gibt auch Immunzellen, die dazu da sind, das Immunsystem zu beruhigen und Wundheilung oder Entzündungsprozesse zu stillen. Die kann man natürlich einsetzen, um Autoimmunerkrankungen zu behandeln. Da gibt es also sehr viele Arbeiten schon, die auch zeigen, dass so etwas grundsätzlich funktionieren kann. Nun gab es in den letzten ein, zwei Jahren allerdings einen ganz anders gearteten Durchbruch. Da hat man genetisch veränderte Immunzellen eingesetzt, die man normalerweise zur Behandlung von Lymphomen einsetzt, also für Krebserkrankungen des Immunsystems. Und die sind in der Lage, B-Lymphozyten, also eine andere Form von Immunzellen, komplett auszuschalten und zu zerstören. Das heißt, wenn man eine solche T-Zelle benutzt, eine KT-Zelle, dann werden eine antikörperproduzierende Immunzelle aus dem Patienten eliminiert. Und diese Immunzellen haben häufig auch die Nebenwirkung, dass sie eben für Autoimmunerkrankungen verantwortlich sind, weil sie Antikörper produzieren, die gegen körpereigene Substanzen gerichtet sind. Und in solchen Fällen hat man festgestellt, dass man auch schwerwiegende Autoimmunerkrankungen praktisch zum Verschwinden bringen kann, möglicherweise sogar längerfristig. Und das ist ein wirklich echter Durchbruch, der im Grunde genommen die Behandlung schwerwiegender Autoimmunerkrankungen revolutioniert hat. Und man testet jetzt aus, wie man diese Therapien einsetzen kann, bei welchen Autoimmunerkrankungen sie wirken und wie lange sie wirken und ob man sie noch optimieren kann, wie die Nebenwirkungen sind. Also das ist wirklich erstaunlich. Das basiert aber eigentlich auf einer Elimination von autoreaktiven B-Lymphozyten. Das ist eigentlich das Prinzip dahinter. Und da geht jetzt auch sozusagen die Entwicklung und das Ausrollen auf verschiedene Krankheitsformen erst richtig los.
B-Zellen, muss man, glaube ich, noch dazu sagen, sind auch Teile des körpereigenen Abwehrsystems. Manchmal überschießen die halt und dann gibt es Autoimmunkrankheiten, dann greift der Körper sich selber an. Manchmal, und das ist aber dann wieder Ihr Feld, verstecken sich aber eben auch Krebszellen in diesen B-Zellen und die müssen dann eben auch von den berühmten KT-Zellen, über die wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, erkannt und dann bekämpft werden. Und deshalb verändern sie diese Zellen. Es hört sich jetzt alles sehr hoffnungsvoll an, hört sich aber auch sehr teuer an, wenn man hingeht und für jeden einzelnen Patienten dessen Zellen nimmt, die verändert, die ertüchtigt, um Krankheiten zu bekämpfen oder bei Autoimmunkrankheiten, um Ruhe zu geben und den Körper nicht mehr anzugreifen, dann ist das ja kein Standardspaß, sondern das ist sehr, sehr teuer.
Das ist richtig. Also so eine Therapie kostet zwischen 300.000. Jetzt mittlerweile für die soliden Tumoren gibt es erste Zulassung für um die $500.000 oder Euro pro Patient. Das ist natürlich eine Riesensumme, die man da in die Hand nehmen muss. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich sagen, dass zunächst mal wir uns jetzt an der Schwelle dieser Wirksamkeitsnachweise bewegen. Es wurden in den letzten 10, 15 Jahren in diesem Bereich zig Milliarden Dollar und Euro an Entwicklungskosten durch die Pharmafirmen investiert. Das heißt, wenn es dann zu einer Zulassung kommt, dann müssen natürlich auch diese unfassbar hohen Summen an Entwicklungskosten auch irgendwo wieder refinanziert werden. Das ist der Grund, warum anfangs solche Therapien sehr teuer sind. Das Zweite ist, dass wir natürlich auch dran denken müssen, dass wir hier nur über eine einzige Behandlung reden, wenn die dann tatsächlich zur dauerhaften Heilung führt, also bei einem Krebsleiden zum Beispiel oder bei einem schweren Autoimmunerkrankung, dann ist das unterm Strich möglicherweise sogar preiswerter und billiger als die aktuellen Behandlungen, die auch sehr teuer sind, aber durchaus häufiger eingesetzt werden müssen. Und schließlich ist es so, wenn sich diese Behandlungsform etabliert, dann fallen natürlich dann auch diese hohen Entwicklungskosten für die Zukunft weg. Die werden weniger. Es wird irgendwann werden die Patente auch auslaufen. Dann reduziert sich das auf die tatsächlichen Produktionskosten. Und die liegen zwar nicht niedrig, aber die liegen natürlich wesentlich niedriger als das, was jetzt eingefordert wird. Und man kommt dann wahrscheinlich mit einem Faktor 10 mindestens niedriger raus bei der Kostenplanung. Und das sind dann wiederum Kosten, die, glaube ich, auch zu rechtfertigen sind und die sich auch dann lohnen für ein Gesundheitssystem. Aber das wird noch eine Weile dauern. Ja.
Herr Beckhofer, vielen Dank. Es wird noch eine Weile dauern. Das haben Sie beim letzten Mal auch gesagt. Da hatten wir dann überlegt, dass wir uns in 5 Jahren wieder unterhalten. Wenn es weiter so schnell geht, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns im nächsten
Ja,
Jahr schon
können
wieder
wir.
unterhalten
In
können.
3 Monaten oder im halben Jahr. Mal schauen.
Ich
Okay.
melde mich,
Ja.
sobald was da ist, oder Sie melden sich, sobald was da ist,
Sehr
was wir
gerne.
unbedingt wissen müssen. Dankeschön.
Danke Ihnen. Wiederhören.
Auch Ihnen und euch danke fürs Zuhören. Herzliche Grüße. Ich bin Ursula Weidenfeld. Bis zur nächsten Woche.